Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Gut, also online schauen wir mal, ob wir es noch hinbekommen über YouTube. Jedenfalls haben die einiges geändert. Tut mir leid, dass wir hier ein bisschen später starten. Aber wir lassen uns da nicht aus der Ruhe bringen. Wir konzentrieren uns voll auf das Wort Gottes, auf das, was der Heilige Geist uns mitteilt heute. Vater, öffne unsere Herzen, öffne die Augen unseres Herzens, dass wir sehen und verstehen. Amen. So, Gott, Christus, die Treue und die Bündnisse. Wir haben in der KW 1 einen Überblick gegeben. Und in KW 2 haben wir den Bund mit Adam und das erste Heilszeitalter angeschaut. In KW 3 dann den Bund mit Noah und das zweite Heilszeitalter. In KW 4 den Bund mit Abraham, das dritte Heilszeitalter. Und schließlich in KW 5 das vierte Heilszeitalter, der Bund mit Israel am Sinai. Und heute kommen wir zum fünften und sechsten Heilszeitalter, der Bund mit David und Zedekia. Und der Bund mit Zedekia ist insbesondere deswegen interessant, weil er über unsere Zeit hinausgeht bis in die Zukunft. Und das werden wir aber nachher gleich feststellen. Wir setzen mit Hilfe des Heiligen Geistes diese Lehrserie über die Bündnisse und Heilszeitalter oder Haushaltungen oder Dispensationen Gottes mit der Menschheit fort. Wir werden erkennen, wie viele Bündnisse es insgesamt gibt, welche schon Vergangenheit sind, welche noch in der Zukunft liegen. Wir werden erstaunt sein über die sich immer wiederholenden Zyklen. Am Anfang eines jeden Heilszeitalters steht ein Bund Gottes mit den Menschen und ein damit verbundener Segen und ein eindeutiges Zeichen von Gott. Im Laufe der Zeit gibt es jeweils in jedem Heilszeitalter einen erschreckenden Zerfall und Niedergang. Verursacht durch den untreuen Menschen, der vom Teufel überwältigt wird und schließlich das unausweichliche Gericht Gottes. In jedem Zeitalter ist es der gleiche Rhythmus. Ein Bund Gottes, der Segen Gottes, der Niedergang, das Gericht Gottes und immer ein treuer Überrest, mit dem dann Gott einen neuen Bund schließt. Und geht es von vorne los, weil der Mensch einfach ein Sünder ist, weil die menschliche Natur verdorben ist, ganz und gar verdorben ist. Und das ist das Problem. Der schwache Teil dieser Bündnisse war immer der Mensch. Aber wir haben heute eine Voraussetzung, die bisher keine Generation hatte. Wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind Kinder Gottes. Und da ist der große Unterschied zu den bisherigen Generationen, dass wir eben aus Gott geboren sind. Und wie wir es gerade gesungen haben miteinander, vor Grundlegung der Welt schon berufen und auserwählt. Also der Erstgeborene war ja vor aller Schöpfung und seine Brüder und Schwestern vor aller Schöpfung. Vor aller Schöpfung hat Gott dich und mich mit dem Erstgeborenen schon auserwählt. Wir gehören zur Gemeinde der Erstgeborenen. Hebräerbrief. Wir sind vor Grundlegung der Welt von Gott schon berufen und auserwählt. Und das irdische Volk Gottes von Grundlegung der Welt an. Studier das in deiner Bibel und du wirst erstaunliche Unterschiede erkennen. Es geht darum, eine Übersicht über die gesamte Bibel zu bekommen, insbesondere den roten Faden zu erkennen, der sich durch alle Bücher der Heiligen Schrift zieht. Diese Übersicht soll eine Hilfe sein, um die gesamte Bibel besser zu verstehen und studieren zu können, auf Basis dieser Struktur, dass wir verstehen, Gott hat gewisse Zeitalter eingeteilt, diesen Weltlauf in Zeitalter eingeteilt und durch Bündnisse diese Zeitalter begründet. Ja, Zusammenfassung nochmal: der Bund mit Adam, Bund mit Noah, der Bund mit Abraham, der Bund mit Israel am Sinai, jetzt heute der Bund mit David und mit Zedekia. Das wollen wir heute abschließen. Nein, Zedekia werden wir nicht abschließen, weil der Bund mit Zedekia, der geht bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr Jesus wiederkommt. Und dann beginnt, da ist eine Lücke dazwischen und dann ist der neue Bund mit Israel. Und dann herrscht der König aller Könige, richtet das Königreich Gottes auf Erden auf, das tausendjährige Reich. Und so lange gehen die Zeiten der Nationen, das werden wir gleich feststellen. So, rucki zucki, wir haben schon 20 Minuten, sind schon weg. Ich hoffe, du bist total fit und kannst es jetzt aufnehmen alles. Der Bund mit David. Dieses Heilszeitalter geht von David bis Zedekia. Nach dem dramatischen Ende des ersten Königs für Israel, Saul, erwählt Gott David als König für Israel. Wir erinnern uns, das Zeitalter vorher, der Bund mit Israel am Sinai, der endet mit dem toten König an der Mauer der Feinde. Und jetzt geht es weiter an der Stelle. Aber nicht nur das, David sollte auch Stammvater des Messias werden, des zukünftigen Herrschers über die gesamte Welt. Jetzt setzt Gott von seiner Seite her einen König ein. Vorher hat er einen eingesetzt, den das Volk wollte. Und sie haben den gewählt, der also dem Augenschein nach überragend war. Der hat einen Kopf, hat der alle anderen Zeitgenossen überragt. Und den wollten sie als König. Aber jetzt setzt Gott von seiner Seite her einen König ein, einen König nach seinem Herzen, der auch der Stammvater des kommenden Messias sein soll. Gottes Plan ist von Anfang an, dass einmal der Messias als Mensch, er ist als Mensch in den Himmel aufgefahren und kommt als Mensch wieder und wird als Mensch mit seinen Heiligen diese Welt regieren, die ganze Welt von Israel aus regieren. Im 1. Samuel 13,13 lesen wir, und Samuel sprach zu Saul. Saul war ungehorsam. Und jetzt kommt der Prophet zu Saul und sagt, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten. Welches Gebot? Lies es bitte in den Versen vorher. 1. Samuel 13, Vers 1 bis 12. Dass er dir geboten hat, denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Das ist doch interessant. Und jetzt verwirft er ihn. Warum? Weil er ungehorsam war. Warum war er ungehorsam? Weil er Gott nicht vertraut hat. Weil er Gott nicht geglaubt hat. Und das ist das Problem, dass wir Menschen Gott nicht glauben. Und bei Saul war es das Gleiche. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Gott nimmt ihm das Königtum weg. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hat. Sehen wir, Geschwister, wie wichtig das ist, der Glaube und unser Gehorsam. Ja, Gott liebt den Sünder, ja. Bleibt in meiner Liebe, sagt der Herr Jesus. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Halten wir seine Gebote? Glauben wir Gott? Vertrauen wir Gott? Und das ist das Entscheidende, ob wir mit Gott durchs Leben gehen oder ohne Gott durchs Leben gehen. Hier sehen wir die Begebenheit, bei der Gott Samuel beauftragt, hinzugehen und David zum König zu salben. 1. Samuel 16,1, und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und es ist so interessant, wenn du das weiterliest, wir haben die Zeit jetzt nicht, aber liest es durchaus weiter, dann siehst du, wie der Prophet Samuel zu Isai kommt und er sagt, Gott hat mich gesandt, wo sind deine Söhne? Und der David, der war draußen bei den Schafen, den hat der Isai, der Vater, gar nicht geholt, weil der gedacht hat, der kann es ja sowieso nicht sein. Und dann lässt er alle Söhne an Samuel vorbeigehen und er sagt, nein, hast du keinen Sohn mehr? Er sagt, einen hätte ich noch bei den Schafen. Ja, hol ihn. Und der war's, den die Menschen nicht ins Auge gefasst haben. Aber genau den hat Gott ins Auge gefasst, weil Gott schaut aufs Herz. Zugleich erwählt Gott Jerusalem als die Stadt, wo sein Tempel sein sollte. Wir können ja gar nicht verstehen, das ist ja so wahnwitzig, diese ewigen Kriege um Israel und insbesondere um Jerusalem. Das Israel ist dermaßen klein auf der Weltkarte, aber ständig. Warum? Weil Gott Jerusalem als seine Stadt erwählt hat, weil Gott Israel seinem Volk gegeben hat. Und der Teufel möchte das verhindern mit allen Mitteln, durch die ganzen Jahrtausende hindurch. 2. Chronik 6,5: Von dem Tag an, da ich mein Volk aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, habe ich aus allen Stämmen Israels keine Stadt erwählt, um darin ein Haus zu bauen, damit mein Name dort sei, und ich habe keinen Mann erwählt, dass er Fürst über mein Volk Israel sei. Also Gott sagt, bisher habe ich weder eine Stadt noch einen König gewählt. Aber jetzt ist alles anders. Aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei. Und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel König sei. Sehen wir das? Und Gottes Berufung kann ihn nicht bereuen. Jerusalem ist bis heute die Stadt Gottes, wo Gott seinen Tempel stehen haben möchte. Momentan steht keiner. Aber wir wissen, aus der nahen Zukunft, wenn wir in den Himmel entrückt sind, wird der Antichrist und das Tier aus dem Meer, der Diktator des neu erstandenen römischen Reiches, sich in den Tempel setzen. Also muss es einen Tempel geben. Heute gibt es keinen. Aber auf dem gegenüberliegenden Berg haben die Juden heute schon die Steine parat. Und viele Ausstattungsgeräte schon parat. Also es wird ruckzuck gehen, dass dort ein Tempel gebaut wird. Es muss ein Tempel in Israel wieder sein, in Jerusalem wieder sein, weil wir lesen, dass das Tier aus dem Meer sich da hineinsetzen wird und sich als Gott anbeten lassen wird. Und der Antichrist wird von diesem Tier ein Götzenbild machen, das sogar sprechen kann und verursachen, dass alle getötet werden, die dieses Bild nicht anbeten. Der Gräuel der Verwüstung. Ja. Gott schließt einen Bund mit David. Psalm 89,4: Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe ich David, meinem Knecht, geschworen. Bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Geschlechter bauen deinen Thron. Wir wissen, dass der Thron Davids, dass der nie aufhören wird und eines Tages wird der Messias auf diesem Thron sitzen und wird in Jerusalem und aus Jerusalem heraus diese ganze Welt regieren, mit uns, seinen Heiligen, seinen Geschwistern, der Braut des Lammes. Das Zeichen für den Bund mit David war ein beständiges Königtum. Der Thron Davids soll ewig bestehen. Und schließlich wird ein Nachkomme Davids, nämlich der Messias, auf dem Thron Davids regieren. David eroberte die Enklave Jerusalem und machte sie zur Hauptstadt Israels. Er war vollkommen im Plan Gottes. Das war Gottes Erwählung, Jerusalem als seine Stadt auf Erden. Dort ließ er sich einen Palast bauen von Hiram, dem Tyrer. 2. Samuel 5,11: Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David und Zedernholz und Zimmerleute und Mauerleute, die bauten David ein Haus. Hier steht ein Haus, aber es war ein Palast. Die haben den sogenannten Millo aufgeschüttet. Da war also ein Abhang, den haben sie mit vielen Steinen und Felsblöcken aufgefüllt, damit da mehr Platz war. Also das kann man heute noch sehen, die Steine von dem Millo, dieser Aufschüttung, um den Palast Davids zu bauen, die kann man heute noch, die sind wieder ausgegraben worden. Aber Salomo, der Sohn Davids, fällt in Götzendienst, das haben wir schon studiert, wo wir den Prediger studiert haben. Und nachdem David gestorben war, spaltet Gott die Nation Israel, weil Salomo in Götzendienst verfallen ist. Israel, die 10 Stämme im Norden, fallen von Gott ab und betreiben Götzendienst. Im Nordreich der 10 Stämme gab es nur gottlose Könige. Also wenn wir das studieren, in der Chronik oder im Buch der Könige, gab es nur gottlose Könige, die ihrerseits Götzendienst betrieben. Aber nicht nur im Nordreich, Israel, Juda, die zwei Stämme im Süden, nämlich Juda und Benjamin, haben ebenfalls meist gottlose Könige, ein paar wenige, die Gott treu waren. Die Standardaussage über die Könige sowohl im Norden als auch im Süden lautet, der König und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Die Könige waren gottlos, bis auf ganz wenige Ausnahmen im Südreich, im Nordreich alle. Im Nordreich haben wir ausschließlich gottlose Könige, im Südreich sind die meisten Könige ebenfalls gottlos. Schließlich musste Gott eingreifen durch Gericht. Die 10 Stämme im Norden werden im Jahr 722 vor Christus nach Assyrien weggeführt, wobei das Nordreich von den Assyrern zerstört wurde. Das Südreich, Juda, bestehend aus zwei Stämmen, Juda und Benjamin, wurde in den Jahren 606 bis 582 vor Christus nach Babylon verschleppt. Es waren verschiedene Phasen. Und so kam es zum Ende des Königreichs und der Regierung der Söhne Davids. Im Jahr 586 vor Christus wurde schließlich Jerusalem und der Tempel zerstört und damit war das Ende erreicht. Und dann war das über Jahrhunderte, über Jahrtausende kein Volk mehr und kein Reich mehr. Ich habe ein Bild mitgebracht, damit es verständlich wird. Assyrien, Nordreich wird nach Assyrien weggeführt und das Südreich nach Babylonien. Interessant ist in dem Zusammenhang, wir werden gleich noch eine Vision, eine Prophetie studieren, die Gott Daniel gegeben hat. Und die Assyrer, die waren die Weltmacht vor Babylon. Und wenn wir jetzt nachher den Daniel studieren, der ist von den Babyloniern mit weggeführt worden, als aus der Königslinie stammend, der Daniel, ein ganz junger Mann, vielleicht 15, 16, 17 Jahre alt, haben die den weggeführt nach Babylon. Aber zunächst einmal vorher wurde das Nordreich, die 10 Stämme nach Assyrien weggeführt. Kein Mensch weiß heute, wo diese 10 Stämme sich befinden. Die befinden sich in der ganzen Welt, aber Gott weiß es. Wir erinnern uns, im Jahr 70 nach Christus haben wir die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört und damit das gesamte Geschlechtsregister verbrannt. Da ist nichts mehr da. Also nur ganz wenige Nachkommen wissen noch, aus welchem Stamm sie sind, weil die Geschlechtsregister verbrannt worden sind. Bis zum Jahr 70 nach Christus war bekannt, wer aus welchem Stamm kommt. Wir haben ja 12 Stämme. 10 wurden nach Assyrien weggeführt und dann 2 nach Babylonien. So, wir kommen schon zum Bund mit Zedekia. Im Jahr 606 wurde Juda zu einem unterworfenen Staat von Babylon und schließlich haben sie im Jahr 586 Juda zerstört. Warum, werden wir gleich sehen. Allerdings hätte das nicht sein müssen. Nebukadnezar hatte nicht vor, Juda zu zerstören. Es hätte nicht sein müssen, weil Nebukadnezar, der König von Babylon, mit Zedekia, dem letzten König von Juda, einen Bund geschlossen hatte. Im Rahmen dieses Bundes musste sich der Nachkomme Davids, nämlich Zedekia, der letzte König auf dem Thron Davids, der letzte König im Südreich, verpflichten, sich unter die Oberhoheit Babylons, einer heidnischen Nation, zu stellen. Die Babylonier haben Jerusalem, haben Israel besiegt, das Südreich besiegt, haben sie weggeführt und haben dann gesagt, okay, unterstellt euch, zahlt Tribut und dann müsst ihr unter unserer Oberhoheit leben. Das war Gottes Gericht über das Südreich. Vielleicht einen kurzen Fokus auf die Dramatik dieser Szenen darzustellen. Ein ganz kurzer Auszug aus der Geschichte. Als Nachfolger setzte Nebukadnezar wieder einen Sohn, Josias, auf den Thron, Matania, welchen er zu Zedekia umbenannte. Mit 21 Jahren wurde dieser Matania, den Nebukadnezar in Zedekia umbenannte, König, wurde er König und leistete einen Treueeid vor Nebukadnezar, dass er mit Babel verbündet bleibt. Obwohl Zedekia diesen Eid vor Gott geschworen hatte, hielt er sich nicht daran und wiederholte den Fehler seines Bruders Joachim. Im 9. Jahr seiner Königsherrschaft zog Nebukadnezar, der König von Babel, das dritte Mal gegen Jerusalem, ich habe vorhin gesagt, in verschiedenen Phasen, und belagerte es 3 Jahre lang. Das ist ja. Bis zum 11. Jahr dauerte die Tortur, in der der Prophet Jeremia in Jerusalem, zu der Zeit von Zedekia, dem letzten König in Juda, war der Prophet Jeremia aktiv. Obwohl in der der Prophet Jeremia in Jerusalem, König Zedekia, immer wieder aufforderte, sich zu ergeben, weil das war Gottes Plan. Wir werden es gleich sehen, dass Gott den Nebukadnezar eingesetzt hat, als Gericht über Juda. Deswegen hat Gott ihm erlaubt, Juda zu erobern, Jerusalem einzunehmen, den Tempel zu plündern. Das war ein Gericht Gottes. Sonst nicht, ich möchte gleich noch eine kurze Geschichte erzählen. Aber erst ist fertig da. Dieser weigert sich, Zedekia weigert sich und versuchte stattdessen, nachts aus der Stadt zu fliehen. Er wurde aber trotzdem gefangen genommen und musste mit ansehen, wie seine Kinder vor seinen Augen niedergemetzelt wurden. Das war auch das Letzte, was seine Augen sahen. Anschließend wurden ihm die Augen ausgestochen und er wurde nach Babel deportiert, wo er im Gefängnis verstarb. Also nur mal die Dramatik festzuhalten dieses Augenblickes. Ja. Wir müssen verstehen, die Assyrer haben vorher das Nordreich besiegt und haben die 10 Stämme nach Assyrien weggeführt. Was hier jetzt nicht klar wird, ist, dass die Assyrer dann Juda, die Städte, erobert haben und dann standen sie vor Jerusalem. Und dann der König von Assyrien, Sanherib, der König von Assyrien, du kannst es lesen, im 2. Könige 18 und 19. Sanherib, der König von Assyrien, schickt seinen Feldherr, den Rabschake, und der kommt vor die Mauern Jerusalems. Und sagt dann, hey, auf was hofft sie eigentlich? König war damals Hiskia zu der Zeit, wo die Assyrer da waren. Später war es Zedekia, aber da war es noch Hiskia. Und er sagt, hey, was vertraut ihr auf euren Gott? Keiner der Götter hat allen anderen Völkern helfen können. Alle haben wir sie niedergemacht. Glaubt doch ja nicht eurem Hiskia, der erzählt euch Märchen. Und da waren sie da. Und dann schreien die, und das Volk war oben auf der Mauer gestanden. Und dann sagen die Abgesandten des Königs Hiskia, rede doch auf Aramäisch mit uns, damit das Volk das nicht verstehen kann. Du machst das ganze Volk kaputt. Nein, nichts da, die sollen das ruhig hören. Esst euren Kot und trinkt euren Harn oder ergebt euch. Weil die waren belagert, die haben ja nichts mehr gehabt. Andere Szenen, ich weiß nicht, ob ihr das je gelesen habt, wo 2 Frauen sich entschließen und sagen, sie essen ihre Kinder. Dann essen sie das Kind von der einen Frau und die andere möchte ihr Kind nicht hergeben. So dramatisch ging das dazu. Und Hiskia geht in den Tempel und breitet das vor dem Herrn aus. Und Gottes Plan war ein anderer. Und dann passiert Folgendes. Gott sendet den Engel in das Lager der Assyrer und in einer Nacht fallen 185.000 Soldaten. Nächsten Tag in der Früh war das ganze Heerlager nur tote Soldaten. Und dann ist er abgezogen und dann ist er zu Hause von seinen Söhnen ermordet worden, der Sanherib. Das war Gottes Gericht, weil Gott hat nicht erlaubt, dass Assyrien Israel einnimmt, Juda einnimmt, Jerusalem einnimmt. Und das war, so greift Gott ein. 2. Könige 18 und 19, lies es selber. In Hesekiel 17 lesen wir, dass Zedekia diesen Bund gebrochen hat. Er rebellierte gegen die Babylonier und so kamen diese ins Land, zerstörten es und haben die Juden weggeführt. Gott hat den Nebukadnezar und Babylonien eingesetzt als Gericht über Israel, nicht Sanherib und Assyrien, sondern Nebukadnezar. Und so setzt Gott seine Pläne durch, souverän. Damit war schließlich für Israel zunächst einmal alles zu Ende. Dieser Bund mit Zedekia ist allerdings sehr wichtig, da Gott diesen Bund nennt mein Bund. Hesekiel 17, 19, darum spricht der Herr, Herr, so wahr ich lebe, wenn ich meinen Eid, den er verachtet, Zedekia meint er, und meinen Bund, den er gebrochen hat, ihm nicht auf seinen Kopf bringe. Und das haben wir gerade gelesen. Seine Kinder wurden vor ihm niedergemetzelt, seine Augen ausgestochen, nach Babylonien weggeführt und dann stirbt er im Gefängnis, weil er den Bund gebrochen hat, den er vor Gott mit Nebukadnezar geschlossen hat. Weil das war ein Gericht Gottes. Er sollte sich Babylonien unterstellen und hat es nicht gemacht. Und Gott hat ihn durch Jeremia immer wieder ermahnt, sich zu ergeben. Nein, er war starkköpfig. Ja. Hier sehen wir, dass dieser Bund Gottes Bund war, der verfügte, dass Israel nicht mehr die führende Nation sein sollte, sondern es soll vielmehr heidnischen Nationen unterworfen und durch sie bevormundet werden. Immer wieder sehen wir das Gericht Gottes, dass Israel seinen Feinden ausgeliefert worden ist von Gott. Und andererseits sehen wir immer wieder, wenn sie treu waren, wenn der König treu war, dass Gott sie beschützt hat. Unter den Weggeführten war auch ein junger Mann, den wir später als den Propheten Daniel kennenlernen. Und wenn du das Buch Daniel liest, die ersten Kapitel, dann staunst du, wie dieser junge Mann treu war. Was der alles für Risiken eingegangen ist, um ja nicht gegen Gottes Gebot zu verstoßen. Das ist erstaunlich. Der musste später dem König von Babylon, Nebukadnezar, einen Traum deuten. Interessant ist, was Gott durch Daniel zu Nebukadnezar sagt. Schau mal, da sehen wir, dass das von Gott verordnet war. Alles, das Babylonien, Juda und Jerusalem besiegt und wegführt, all diese Dinge, das war von Gott verordnet, als Gericht gegen Juda. Du, o König, sagt Daniel im Auftrag Gottes zum Nebukadnezar, du, o König, der Könige, du, o König, der Könige, dem der Gott des Himmels, sehen wir das, die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Gott hat ihm das alles gegeben. Er war der König der Könige. Und wenn wir das weiterlesen, schließlich erklärt Daniel das Standbild, das Nebukadnezar im Traum gesehen hatte. Mit einem Kopf aus Gold, einer silbernen Brust, einer Hüfte aus Bronze und Beinen aus Eisen. Er hat einen Traum und er versteht nicht, was dieser Traum bedeutet. Und wenn du das im Zusammenhang liest, dann ist es interessant, was da dabei rauskommt. Wir gehen auf 3, Sven. Wir sehen hier das Haupt aus Gold. Assyrien spielt hier keine Rolle, weil das ist später. Daniel, zur Zeit Daniels, waren die Babylonier die Weltherrschaft über Israel. Und Assyrien ist hier nicht eingeblendet. Aber er sagt, du bist das Haupt aus Gold, Nebukadnezar. Und das ist das Babylonische Reich, das hat bestanden von 609 bis 539 vor Christus. Dann kam das Medo-Persische Reich. Das ist ganz einfach, wenn jemand sagt, ja, wo hast du das her? Das brauchst du nur in der Weltgeschichte lesen. Was waren zu dieser Zeit die Weltreiche, die insbesondere über Israel die Vollmacht hatten von Gott? Das war zunächst das Babylonische Reich, dann sind die Medo-Perser aufgekommen, dann Alexander der Große, der mit 100.000 Soldaten in 13 Jahren die ganze Welt erobert hat, bis zum Indus. Das ist ja unwahrscheinlich. Aber das waren vereinigte Nationen unter einer Herrschaft und da gab es keine nationalen Spannungen und Kriege, weil die haben alles da beherrscht. Das Griechische Reich, das Römische Reich, 146 vor Christus, ist das Römische Reich aufgekommen. Die haben das Griechische Reich quasi übernommen. Das Griechische Reich, wissen wir, der Leopard mit den 4 Flügeln, weil den Nachkommen von Alexander dem Großen waren dann 4 Herrscher. Und dann ist das Reich aufgeteilt worden in 4 Bereiche. Und eines davon ist dann die Grundlage für das Römische Reich gewesen. Und dann Füße aus Eisen und Ton, das wieder entstehende Römische Reich. Das liegt vor uns, die Füße aus Eisen und Ton. Wenn du die Szene liest, dann siehst du, wie dann Daniel im Traum oder Nebukadnezar im Traum einen Felsen vom Berg herunterkommen sieht und der zermalmt dann die ganzen Beine, Füße und dann fällt das Standbild in sich zusammen. Und das ist der Messias. Wenn der Messias wiederkommt, dann werden die Zeiten der Nationen, in denen wir uns befinden, zu Ende sein. Und dann wird der Messias das tausendjährige Friedensreich Gottes aufrichten. Und das ist dieses Standbild. Das symbolisiert 4 verschiedene Nationen, die Weltherrscher sein werden in der Geschichte und über Israel. Der Kopf aus Gold bedeutet Babylon. Wir haben das gerade gesehen. Daniel sagt zu Nebukadnezar, der Kopf bist du. Der Kopf aus Gold bedeutet Babylon und insbesondere wird dadurch König Nebukadnezar repräsentiert. Daniel 2,38 und überall, und jetzt schauen wir, welche Macht Gott diesem Nebukadnezar gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Gott hat es gemacht. Und Sedekia sollte dieser Verordnung Gottes gehorsam sein. Aber er war es nicht. Das war schließlich der Beginn der Zeiten der Nationen. Wie der Herr Jesus das in Lukas 21,24 nennt, dass nämlich in diesen Zeiten immer heidnische Nationen die Welt beherrschen sollten. Und zwar so lange, bis der Messias kommt und die Herrschaft aus und durch Israel übernimmt. Das ist dieser Felsen, der vom Berg herunterkommt, ohne Zutun von Menschenhände, sagt der Daniel, und wird es zermalmen. Lukas 21,24, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Das sagt der Herr Jesus, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. So viele wollen heute herrschen auf Erden, aber heute sind die Zeiten der Nationen. Gott herrscht heute nicht. Gott ruft heraus, aber herrschen tut der Gott dieser Welt und der Fürst dieser Welt, Satan, der herrscht, aber Gott nicht. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber wir lesen im Hebräerbrief, dass jetzt diese Macht von ihm nicht angetreten ist. Jetzt herrschen die Nationen. Jetzt sind die Zeiten der Nationen, Geschwister. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. So viele wollen jetzt die Welt transformieren in einen Gottesstaat. Das ist eine Illusion. Das wird der Herr Jesus machen, wenn er wiederkommt. Nicht du und nicht ich und keiner heute, keiner. Später hat Daniel einen Traum von 4 wilden Tieren, die ebenfalls wieder diese 4 Weltreiche symbolisieren. Ein Löwe mit Adlersflügel, Babylon. Ein gefräßiger Bär, Medo-Persien. Ein schneller Leopard mit Flügeln, interessant, 4 Flügel. Und nach Alexander sind 4 Herrscher aufgekommen. Und das große Reich Alexander des Großen, das griechische Reich, wurde in 4 Bereiche aufgeteilt. Darum hat man in Rom auch Griechisch gesprochen, Lateinisch und Griechisch. Und schließlich eine furchtbare Bestie mit 10 Hörnern, das Römische Reich. Und dieses Römische Reich begegnet uns in der Offenbarung wieder. Und dann sah Daniel im Traum vom Himmel her den Sohn des Menschen, den Messias, kommen. Der Sohn des Menschen, dieser Begriff, den hat Daniel oder hat der Geist Gottes durch Daniel geformt. Seitdem gibt es den Begriff der Sohn des Menschen und ist immer der Messias. Wann immer du liest, der Sohn des Menschen, ist immer Jesus gemeint, der Messias, der Christus. Den Sohn des Menschen, den Messias, der kommt und die Weltherrschaft übernehmen wird. Damit haben wir eine kompakte Übersicht über die Zeiten der Nationen. Es sollen vier Weltreiche herrschen, die Macht über Israel haben. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und schließlich das Römische Reich. Und wenn du das in der Weltgeschichte parallel studierst, wirst du genau das feststellen. Es gab viele weitere Weltreiche, aber wir reden hier über die Weltreiche, die Israel beeinflusst haben. Über die reden wir hier. Und dann sieht Daniel das Reich Gottes kommen und dass der Menschensohn, der Messias, aufrichten wird. Das Volk Israel war diesen Nationen immer unterstellt und musste sich fügen. Das war das Gericht Gottes über sein Volk. Bei dem vierten Tier, dem Römischen Reich, ist Folgendes zu beachten, weil das beschäftigt uns noch, Geschwister. Das beschäftigt uns in der Zukunft noch. In Offenbarung 17 wird dieses vierte Tier aus dem Traum von Daniel nochmals vorgestellt. Und da wird Folgendes erklärt. Jetzt wird es richtig spannend. Das Tier, das du gesehen hast, war, lesen wir in Offenbarung 17, es war, zur Zeit von Jesus war dieses römische Reich beherrschend in Israel. Die Römer haben ihn schließlich gekreuzigt und 70 nach Christus den Tempel und Jerusalem zerstört und 135 nach Christus nochmal wieder 1 Million Juden umgebracht und weggeführt. Also, das Tier, das du gesehen hast, war erstens, zweitens ist heute nicht. Drittens wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Von Gott heißt es im Gegensatz, der da war und der da ist und der da kommt. Und hier heißt es, war ist nicht, steigt aus dem Abgrund herauf und geht ins Verderben. Da sehen wir den Unterschied zwischen Gott und Satan. Geht ins Verderben. War und ist und kommt. Das ist Gott. Für dieses Tier sollte es also vier Phasen geben. Wir wissen ja, dass zur Zeit von Jesus Christus auf Erden das Römische Reich über Israel geherrscht hat. Es war. Das Weströmische Reich ging dann 476 unter. Das Oströmische Reich blieb noch bis 1453 bestehen. Dann haben es die Türken vernichtet, die Osmanen. Aber noch vorher, um 800 herum, hat der Westen sich wieder formiert. Karl der Große hat das heilige Römische Reich im Westen beherrscht. Später wurde es genannt das heilige Römische Reich deutscher Nation, weil immer deutsche Kaiser durch den Papst von Rom eingesetzt wurden. Und das sehen wir dann in Offenbarung, wie die Hure, die falsche Kirche, auf dem Tier reitet. Und da sehen wir das. Die hat immer die Kaiser eingesetzt, die römische Kirche, die Hure Babylon, die hat politische Macht ausgeübt. Und dieses heilige römische Reich hat sich schließlich fortgesetzt bis 1806, als Kaiser Franz Josef Karl, also Franz II., die Krone des römischen Reiches abgelegt hatte. Er hat Angst bekommen, weil Napoleon war da aktiv und hat sich 2 Jahre vorher zum Kaiser gekrönt. Und dann wusste der Franz II., hoppala, jetzt muss ich aufpassen, sonst bin ich ein Kopf kürzer. 2 Jahre zuvor hatte Napoleon sich selber gekrönt und seine Feldzüge bis nach Russland durchgeführt, um das Römische Reich fortzusetzen. Aber 1816 in der Schlacht von Leipzig war dann das Ende auch dieses Teils des Römischen Reiches. Das Parlament hat schließlich Napoleon entmachtet und ihm die Herrschaft weggenommen. Danach kam die Zeit, in der es kein römisches Reich mehr gab. Die Völker wurden selbstständig und nationalistisch und waren stolz auf ihre Nationalität. Vorher kann man sich ja vorstellen, wenn das alles ein Reich ist, dann ist jegliche Nationalität zumindest einmal eliminiert. Irgendwo wird es noch schlummern. Aber da gab es dann keine Kriege mehr, Nation gegen Nation, weil alles war unter einer Herrschaft zusammengefügt. Die politische Entwicklung, nachdem dieses Konglomerat des Weltreiches zu Ende ging, kamen die Einzelegoismen wieder auf in den Nationen. Die politische Entwicklung führte schließlich zum Ersten Weltkrieg im Jahr 14. Wenige Jahre später, im Jahr 1939, kam dann der Zweite Weltkrieg. Im Jahr 45 war schließlich ganz Europa ein Trümmerhaufen. Und da lesen wir in der Schrift Folgendes, zurück zu Offenbarung 17, wo es heißt: Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt. Und die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Sehen wir da? Da ist wieder das Tier mit den zehn Hörnern, tausende von Jahren von Daniel im Traum gesehen mit den vier Tieren. Eine schreckliche Bestie mit zehn Hörnern. Und da sehen wir es in Offenbarung wieder. Da ist es, wenn dieses römische Reich wieder aufersteht. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund Abyssos heraufsteigen. Abyssos übrigens der Begriff, wo der Teufel für tausend Jahre gebunden wird. Aus dem Abyssos, aus dem Abgrund. Und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an. Siehst du das? Vorhin haben wir gesungen, vor Grundlegung der Welt. Und jetzt gibt es welche, die von Grundlegung der Welt an eingeschrieben werden. Sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. In der Offenbarung lesen wir immer wieder von den Menschen, die auf der Erde wohnen. Wir haben unsere Heimat im Himmel, wir sind Himmelsbürger. Aber bewusst diejenigen, die das Gnadenangebot Gottes ablehnen, spricht die Offenbarung immer wieder von denen, die auf der Erde wohnen. Und das sind die. Das Wort Abgrund, Abyssos, bedeutet auch Totenreich. Hier ist auch die Bedeutung beinhaltet, dass das zukünftige, wiedererstandene römische Reich auf den Trümmern und den Millionen Toten der Weltkriege heraus auferstehen wird. Sozusagen aus dem Totenreich. Allerdings sehen wir auch, dass es schließlich ins Verderben gehen wird. Die Offenbarung macht uns klar, nämlich Offenbarung 19, dass dann der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit als Richter kommen und schließlich das Reich Gottes auf Erden aufbauen wird. Also der Teufel wird nochmal die Nationen aufbäumen. Dieses römische Reich wird wieder auferstehen aus dem Abyssos. Und dann wird es aber der Herr Jesus bei seinem Kommen beseitigen. Und zwar im Anschluss daran, wenn das römische Reich aus dem Abgrund wieder heraufsteigt. Wir befinden uns im sechsten Zeitalter, den Zeiten der Nationen, wie wir vom Herrn Jesus erfahren haben. Heute herrschen die Nationen. Eines Tages wird Gott herrschen durch den erstgeborenen Sohn, Jesus Christus und seiner Frau, der Braut des Lammes. In der Prophetie im Buch Daniel Kapitel 2 werden uns die vier Weltreiche vorgestellt. Wir durften auch erfahren, dass danach das letzte, das zukünftige Zeitalter beginnen wird, wenn der Herr Jesus das tausendjährige Reich, das Reich Gottes auf Erden aufrichten wird. Dieses Zeitalter, das Zeitalter der Nationen, unser Zeitalter heute, besteht so lange, bis der Herr Jesus das neue Zeitalter, das Reich Gottes, gründen wird. Zwischendrin ist das Geheimnis Gottes. Das ist nicht offenbart, weder dem Daniel noch sonst jemandem. Ist das Geheimnis Gottes, das in Gott seit ewigen Zeiten verborgen war, nämlich die Gemeinde eingebettet, dazwischen drin. Also zwischen den Zeiten der Nationen und dem Reich Gottes auf Erden. Deswegen ist die Prophetie Daniels unterteilt und die werden wir uns nächsten Sonntag noch anschauen. In 69 Jahrwochen, also 7 plus 62 Jahrwochen, sagt Daniel, und in die 70. Jahrwoche. Also wir haben zwei Teile und dazwischen drin ist das Geheimnis. Weil die 69. Jahrwoche hat sich erfüllt in der Prophetie, wo der Messias gekreuzigt worden ist. Dann haben sich die ersten 69 Jahrwochen erfüllt. Die 70. Jahrwoche ist noch offen. Das müssen wir studieren nächste Woche. Wie ist das ganz genau? Warum? Weil dazwischen die Zeit der Gnade, ja, die Zeit der Gemeinde liegt. Diese Zeit wurde weder Daniel noch sonst irgendeinem Propheten offenbart. Der Apostel Paulus teilt den Ephesern mit, dass dieses Zeitalter der Gemeinde das Zeitalter der Zeitalter genannt wird. Wir müssen uns vorstellen, in Gottes Herzen ist das allerwichtigste Zeitalter das Zeitalter der Gemeinde, wo Gott sich Kinder herausruft, wo Gott uns den Geist der Sohnschaft gegeben hat, dass wir Brüder und Schwestern vom Herrn Jesus des Erstgeborenen sein sollen, dass wir zu der Gemeinde der Erstgeborenen gehören, dass wir vor Grundlegung der Welt berufen und auserwählt worden sind. Das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst vor Augen führen, wie erhaben unsere Berufung ist von Gott. Das Zeitalter der Zeitalter. Allerdings muss man da in die unrevidierte Elberfelder gehen, weil alle anderen haben es nicht ganz korrekt übersetzt. Aber geh in die unrevidierte Elberfelder, die ist am Urtext nähesten. Und dort steht es genauso drin, Epheser 3, 21. In der Schlacht der 2000 wirst du das anders finden. In der Luther auch. Geh in die unrevidierte Elberfelder. Und dann wirst du es genauso finden, wie es richtig im Urtext auch steht. Ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Also, wir sind heute im Zeitalter der Zeitalter aus Gottes Sicht. Das ist das oberste Zeitalter für Gott und das ist das wichtigste Zeitalter, wo er sich Kinder herausruft, die mit dem Erstgeborenen am Tisch des Vaters sitzen werden. Der Herr Jesus sagt, er geht hin und macht uns Wohnungen. Und holt uns ab, damit wir dort sind, wo er sind, wo er ist. Damit endet das sechste Heilszeitalter hier noch nicht. Noch nicht. Vielmehr werden wir das Ende dieses Zeitalters nächste Woche studieren und schauen mal, ob wir dann nächste Woche zum Abschluss dieser Serie kommen. Beim nächsten Mal wollen wir das sechste Zeitalter fertig studieren. Das wird interessant mit dieser Prophetie aus Daniel. Und schließlich die Prophetie, die Gott Daniel gab, studieren und verstehen. Amen. Nächste Woche geht's weiter. So, Dankeschön. Danke, Vater, für so viel Offenbarungslicht und dass wir deinen Ratschluss verstehen dürfen, dass du uns deinen Ratschluss aufschließt in einer wunderbaren Weise und dass wir das weitergeben dürfen über die Medien, die heute leider nicht so funktioniert haben, was uns ein bisschen Stress bereitet hat, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir dein Wort verstehen und später werden wir es hochladen und zur Verfügung stellen. Alles Gute, schönen Sonntag und spätestens nächsten Sonntag, vielleicht am Donnerstag zum geistlichen Austausch. Servus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.